Gut, ich möchte am Anfang mal noch was reingeben, was wir zum Grundlagenkurs hatten jetzt am Donnerstag über die Geistestaufe. Und mal was ganz Interessantes, was mich auch berührt hat der letzten Tage. Und zwar, hast du dir schon mal vorgestellt, wie der Heilige Geist ausschaut? Wer hat sich das schon mal vorgestellt? Der Heilige Geist ist eine Person, ist keine anonyme Kraft, keine unpersönliche Kraft, die irgendwo rumherrscht, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, den Vater sehen wir als Licht, als Herrlichkeit, immer wieder beschrieben bei Hesekiel. Die Herrlichkeit Gottes mit den vier Cherubim. Dann Jesus, wissen wir ganz klar, sehen wir aus den Evangelien, wie er war, und in ihm sehen wir den Vater. Aber so was bisher immer noch verborgen war, wie schaut der Heilige Geist aus? Und ich kannte das nur von Bert Hollerin, der leider schon beim Herrn ist, der viele Mal im Himmel war, der den Heiligen Geist persönlich begegnet ist und hat ihn auch angefangen zu beschreiben. Aber es steht in der Bibel. Der Heilige Geist ist eine Person und er lässt sich in der Bibel, jetzt im Alten Testament, nicht unbezeugt. So, und da lesen wir in Hesekiel 8, Vers 2, Ich habe Willi sein Rat doch beherzigt. Ich lese ein ganzes Stück im Alten Testament in den Propheten früh und dann ein ganzes Stück im Neuen Testament. Vor allen Dingen die Evangelien, auch dann die Briefe. Also ich kombiniere das immer, weil die Gemeinde steht auf der Grundlage der alttestamentlichen Propheten und der Lehre der Apostel. So. Und die prophetische Stimme durch die alttestamentlichen Propheten, die spricht sehr laut. Und hier liest ihr Hesekiel 8, Vers 2. Wie der Heilige Geist beschrieben ist, denn Hesekiel ist dem Heiligen Geist begegnet und der Heilige Geist nimmt ihn, stellt sich ihm vor, er sieht ihn als Person, dann nimmt er ihn bei den Haaren und trägt ihn dann an bestimmte Orte und bringt ihn wieder zurück. Das lässt am Anhang dann in fortlaufenden Kapiteln. Aber hier im Vers 2 steht, und ich schaute und siehe eine Gestalt, die aussah wie Feuer. Und von seinen Lenden abwärts war er anzusehen wie Feuer. Und von seinen Lenden aufwärts aber war er anzusehen wie ein Lichtglanz, gleich dem Anblick von Goldschimmer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Und der Geist, weiterhin spricht der Geist Gottes, hob mich empor zwischen Himmel und Erde, brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem. So, und hier begegnet Hesekiel dem Heiligen Geist. Aber es ist nicht Gott der Vater, wird extra beschrieben bei Hesekiel. Und der Heilige Geist ist eine Person und man kann ihn hier so, wie Hesekiel ihn gesehen hat, er ist Feuer. Und dieses Feuer ist zu Pfingsten gefallen und man sah ja die Feuerzungen auf den 120, die getauft wurden im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist eine Person, oder Bert Hollerin hat ihn auch beschrieben als eine Person, die im Feuer, wie Feuer brannte. Und hier Hesekiel hat ihn gesehen, dass er von den Lenden abwärts voller Feuer war. Und von den Lenden aufwärts wie Lichtglanz und voller Herrlichkeit. Gut, sagst du, das ist schön, vielleicht sehe ich ihn im Himmel mal wieder. Das ist derselbe Heilige Geist, der in dir lebt. Amen. Es ist derselbe Heilige Geist, der in dir lebt, weil der Heilige Geist ist eine Person. Und dieser Heilige Geist lebt in dir, lebt in mir. Du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn du Jesus annimmst. Epheser 1. Er kommt in dein Herz, was neu geboren wurde, was verändert wurde. Dort nimmt er Wohnung im Zentrum deines Seins, in deinem Geist. Und dort wohnt er auch, im Allerheiligsten deiner Persönlichkeit, im Zentrum, in deinem Geist. Und diesen Heiligen Geist, das macht es für mich ein bisschen persönlicher. Diese Gestalt voller Feuer, voller Herrlichkeit, Gold steht ja für Herrlichkeit, Herrlichkeit und Feuer. Und der Heilige Geist ist das Innere Gottes, ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes, ist das Innere Gottes, so das ganz Sensible, das man nicht antasten darf. Deswegen sagt Jesus, alle Sünden werden der Menschheit vergeben, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dann tastest du Gott selbst an, das Innere von ihm. Diese Sünde wird nicht vergeben. Und wenn dieser Heilige Geist, der hier so gut beschrieben wird, wenn er in dir Wohnung genommen hat und in mir, dann hast du eine Person in dir. Und nur der Heilige Geist in dir macht den Unterschied. Nur der Heilige Geist in uns macht auf diesem Planeten den Unterschied. Wir sind die Hölle. Der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Und der Heilige Geist hat sich so weit, ich will nicht sagen runtergelassen, als dem Menschen so sehr begegnet, dass er mit unserem wiedergeborenen Geist eine vollkommene Einheit eingeht. Amen. Denn dein Geist wird ja von neuem geboren. Und mit dem wiedergeborenen Geist wohnt der Heilige Geist in dir drin. Und du hast ihn jetzt in dir. Er macht viele Dinge, leitet dich in die Wahrheit und so weiter. Ich will jetzt keine Lehre über den Heiligen Geist weitergeben, sondern bloß mal, dass du eine Person in dir hast, mit der du Gemeinschaft hast. Deswegen steht 1. Korinther 13,13, wir sind zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes berufen. Und wenn du eine Person in dir hast, kannst du mit ihm kommunizieren. Und der Heilige Geist leitet dich, das ist der Geist der Sohnschaft, denn die Söhne Gottes werden geleitet durch den Heiligen Geist, Römer 8,14. So, und er ist alle Zeit in dir, sagt Jesus, und er wird dich nie verlassen, er wird in alle Ewigkeit in dir sein. Und der Geist der Welt ist außerhalb. Und du musst sehen, dass der Geist der Welt auch außerhalb bleibt. Und der Heilige Geist dich vollkommen übernimmt. Dass du Gemeinschaft mit ihm hast und er erfreut sich an dir, dass du heute hier bist, an der Anbetung, erfreut sich an deinen Fortschritten im Geist. Aber gleichzeitig kannst du den Heiligen Geist als Person auch betrüben. Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung hin. Das heißt, du kannst den Heiligen Geist erfreuen und du kannst ihn genauso betrüben. Du hast ihn immer in dir. Achte darauf, dass der Heilige Geist nicht betrübt wird. Dieses Feuer, das den Heiligen Geist ausmacht, dieses Feuer Gottes, lebt in dir. Amen. Es lebt, wenn der Heilige Geist in dir ist und er ist mit zumindest zur Hälfte Feuer, zur Hälfte Herrlichkeit, ist das Feuer Gottes in dir. Wie hältst du dieses Feuer Gottes am Brennen? Wie hältst du das am Laufen, dass es nicht erlischt? Lasst uns von den Aposteln lernen. 1. Korinther 14,18 sagt Paulus zu den Korinthern, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, wie ihr alle zusammen. Paulus sprach mehr in neuen Sprachen, als wie alle Korinther zusammengenommen. Und durch dieses Reden in neuen Sprachen, er spricht dann sehr viel, in 1. Korinther 14, hält er das Feuer in sich am Laufen, denn er sagt, durch das Reden in neuen Sprachen erbauen wir uns selbst. Und durch das Reden in neuen Sprachen werden wir gereinigt. Unser Verstand, unsere Emotionen, all das wird gereinigt, wenn der Heilige Geist in uns spricht und durch uns spricht. Und wir werden aufgebaut, aufgerichtet. Und wenn wir aufgebaut sind, dann spüren wir in uns, dass etwas brennt, dass etwas anderes in uns ist. Und dass es uns mit Kraft versorgt, denn der Heilige Geist gibt uns Kraft zur Auferbauung. Amen. Das Reden in neuen Sprachen lädt deinen inneren Akku auf. Es ist wie die Lichtmaschine. Wenn das Auto läuft und die Lichtmaschine lädt dann, während des Vorprozesses, lädt die Batterie auf, hast du alle Zeit genug Energie, um das Auto zu starten. Lässt du dein Auto aber stehen, dann steht sich's kaputt. Und dann versuchst du dein Auto zu starten, Batterie, nicht mal der Anlasser dreht sich, greift ins Leere. Und genauso ist es mit einem Christen, der die Gabe des Sprachenredens erhalten, weil Gott schenkt das jedem, der nicht aufgebaut ist, der das nicht praktiziert, der das Feuer nicht am Laufen hält, dadurch aber auch den Heiligen Geist betrübt. Weil man sollte die Gabe, die man erhalten hat, auch einsetzen. Und das Reden in neuen Sprachen ist uns erstmal von Gott gegeben, damit wir Geheimnisse zu Gott sprechen und parallel dazu uns selbst aufbauen, das Feuer am Laufen halten. Und wenn wir das unterlassen oder missachten oder geringschätzen, weil der Geist der Welt uns wieder übernimmt mit unseren täglichen Dingen, dann kann es durchaus sein, dass die Lichtmaschine die Batterie nicht füllt. So, dass du dann, wenn es drauf ankommt, mal drehen willst und der Anlasser greift ins Leere. Deswegen sagt Paulus, ich danke Gott, dass ich mehr an Sprachen rede, als wie ihr Korinther alle zusammengenommen. Dadurch hat Paulus diesen Fluss des Heiligen Geistes, er wurde ja, mit dem Geist erfüllt, wo Hananias, dieser treue Jünger, ihm die Hände auflegt, da wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist, ließ sich taufen. Und dann hat er das am Laufen gehalten durch das Reden in neuen Sprachen. Was passiert, wenn du in neuen Sprachen redest? Wenn man das schon jahrelang praktiziert, ja, kann sich zwei Dinge einstellen. Oder drei. Am besten ist, du machst so wie Paulus, du redest mehr in Sprachen wie alle Chobau zusammengenommen. Oder Braunsdorf. Dann bist du auf einem guten Weg wie Paulus. Dann folgst du seinem Beispiel, seinem Vorbild, weil Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel des Herrn folge. Warum folgt man nicht dem Beispiel des Paulus, wenn er sagt, ich rede mehr in Sprachen wie alle anderen? Kann es sein, dass dadurch die Batterie richtig nachgeladen wird, wenn wir dieses Vorbild des Apostels missachten? Und dann kann sich über die Laufe der Jahre kann sich auch eine gewisse Routine einstellen, dass man das Sprachen, ja, ist mal dran, so. Und das Herz ist nicht mit dabei. Und deswegen sind von Zeit zu Zeit mal solche Punkte wichtig, so mal auf die Grundlagen zurückzugehen, dass man eine Person in sich hat. Und was passiert bei dem Sprachenbeten oder Sprachenredner? Der Heilige Geist, der in dir wohnt, gibt dem Geist, deinem menschlichen Geist, die Worte und du sprichst sie aus. So ist es doch zu Pfingsten geschehen. Der Heilige Geist fiel auf die 120, Feuer und alles drum und dran, mächtiger Wirbelwind. So, und dann sprachen sie alle gleichzeitig, 120 Menschen, gleichzeitig in neuen Sprachen. Und dort steht, so wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, der Heilige Geist gibt dir dieses Sprachengebet oder Sprachenreden und du musst es aussprechen. Er möchte mit dir so eng zusammen kooperieren. Er gibt dir eigentlich ständig Worte. Deswegen sagt der Paulus, ich bete ständig in neuen Sprachen. Es ist nicht, dass das, du kannst jederzeit anfangen. Er ist immer da, er will immer reden. Er will dich immer aufbauen, er will dich immer reinigen. Er will immer Geheimnisse Gottes sprechen durch dich. Aber er arbeitet mit uns zusammen. Und er braucht unsere willentliche Entscheidung, dort mit ihm zu kooperieren. Und dann gibt er uns die Worte und wir sprechen sie aus. Amen. Und das ist diese Ermutigung, die ich euch nochmal weitergeben wollte, im ersten Sinne, weil es ist wichtig, dass wir alle Zeit aufgebaut und ermutigt sind. Lasst uns dem Beispiel des Apostels Paulus folgen. Noch eine andere Stelle, die mir heute früh gegeben wurde, 1. Johannes 5, 18. Und dort schreibt Johannes, 1. Johannes 5, 18, wir wissen aber, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das sind ganz starke Aussagen von Johannes und er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, der neu geboren ist, der den Heiligen Geist in sich hat, der sündigt nicht mehr. Das heißt, in dir ist etwas weggenommen, was dich antreibt zur Sünde. Diese Macht der Sünde, die sich zum Sündigen verleitet und antreibt und versucht, die ist von dir genommen durch das Kreuz in Christus, sodass dieser Zwang zu sündigen von uns genommen ist. Natürlich sündigst du hier und da und dort noch. Aber diese Kraft, dieser Anschub zu sündigen, ist uns in Christus genommen. Und wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Das heißt, es ist wieder unser Anteil daran, dass wir uns selbst in diesem bewahren, was Gott uns gegeben hat, in dieser Reinheit, in dieser Heiligkeit. Und dazu gehört auch das Reden in neuen Sprachen, dass der Akku immer voll ist. Wir haben einen Anteil an unserem Heiligungsprozess. Gott tut das Seine durch Christus, aber wir müssen das bewahren und uns selbst bewahren. Und dann steht hier, und der Böse tastet uns nicht an. Und das finde ich super. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von der Macht Satans. Und er baut seine Macht noch stärker aus. Aber wenn wir in dem bleiben, was Gott uns gegeben hat, wenn wir alle Zeit gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, und uns das bewahren, was Gott uns geschenkt hat, dann kann uns Satan nicht antasten. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Amen. Und das ist eine gute Botschaft. Aber er versucht es immer hintenrum, uns wieder in alte Muster zurückzubringen. Und davon wollte ich heute noch mal was sagen oder dazu. Da hat man ja vor 14, das hat es letzte Woche auch sehr gut gemacht, da habe ich mal reingehört. Und vor 14 Tagen hat man ja darüber gesprochen, wie es dem Satan gelungen ist, in Eva und Adam im Garten Zugang zu finden. Dass er sie verleiten konnte zu diesem Sündenfall. Und dann hatten wir gesehen, dass es Unsicherheit und Minderwertigkeit ist, diese Hauptdämonen, die Satan vorausschickt, die in dem Menschen eine Reaktion hervorrufen, nämlich in den Emotionen Unsicherheit, Minderwertigkeit. Dann braucht der Mensch etwas, was ihn wieder Sicherheit vermittelt und sein Innerstes ausfüllt. Und dann hat Eva zum Apfel gegriffen. So, und dann, daraus entsteht Furcht, Ablehnung, Scham und Selbstschutz, diese ganzen Dinge. Und das steckt so tief in unserer Persönlichkeit drin, dass es nur das Kreuz von Jesus Christus aus uns herausschneiden kann. Und wir müssen ganz klar feststellen, dass die Ursache von Minderwertigkeit, Unsicherheit und Furcht ist Stolz. Sobald wir minderwertig uns fühlen oder unsicher oder Furcht haben, ist es immer ein Blick auf uns selbst. Und das ist Stolz. Wir hatten auch das letzte Mal gesagt, wie man erkennen kann, dass diese Dinge noch in einem drin sind. Und du musst einfach mal schauen, wie reagierst du auf Zurechtweisung. Wie reagierst du? Und wie reagierst du auf Lob? Na? Man sollte beides mit Danke beantworten. Das hat dem Bruder aus der Gemeinde diese Woche mal gut geholfen. Ne? Da hat es praktiziert auf der Arbeit, hat beides empfangen. Und das, wenn wir in einer richtigen Identität in Christus damit umgehen, gefüllt mit der Liebe des Vaters, bestätigt von Gott, nicht von unseren Handlungen, von unseren Werken. Unsere Bestätigung kommt von Gott, wer wir sind, nicht von dem, was wir tun. Dann katapultiert uns ein Lob nicht in den Himmel, in Stolz, und eine Zurechtweisung nicht in die tiefsten Tiefe unserer Depression, sondern einen geistlichen Christen erkennst, der an Identität in Christus gegründet ist, erkennst du daran, dass er ausbalanciert ist. Ausbalanciert in seinen Emotionen. Wenn der Heilige Geist dort ein bisschen göttliche Ordnung reinbringt. Und er ist ausbalanciert in seinen Gedanken. Deswegen ist eine Aufforderung auch von Petrus und Paulus auch für die Christen der Endzeit, seid einfach nüchtern. Nüchternheit bedeutet einen ausbalancierten Verstand. Amen. Und das ist ein Zeichen für einen geistlichen Christ, der in Christus gegründet ist. Wir sind innerlich ausgeglichen. Ich möchte heute nochmal was dazu sagen, dass wir diese Gefahr erkennen, die dahinter steht, hinter unserem Wesen, was so stark noch geprägt ist teilweise von Unsicherheit, Minderwertigkeit und Furcht. Dass wir das erkennen, dass da eine Gefahr für uns drin liegt, wenn wir weiter in diesen Mustern gehen, sondern dass wir das vor dem Herrn als Sünde bekennen das als Sünde, Minderwertigkeit, Unsicherheit und Furcht. Es ist eine Sünde. So, und sage dich los davon und empfange Heilung und die Liebe des Vaters, die dich ausfüllt. Und ich möchte an dem Beispiel von Saul, möchte der Heilige Geist dir das mal erklären, welche Gefahr dahinter steht, die Segnung Gottes zu empfangen, all die wunderbaren Dinge, die Gott dir schenkt. Aber in deinem Herzen an den alten Mustern der gefallenen Seele festzuhalten. Und ich gebe bloß mal ein paar Etappen durch hier. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen wir mal der Reihe nach schnell noch durch. Dass du an dem Beispiel von Saul erkennen kannst, dass es geistig tödlich sein kann, noch länger in Minderwertigkeit, Unsicherheit, Furcht, wo Stolz die Wurzel ist, zu verbleiben. Ja, wer hat es heute im Lobpreis hat, kam auch dieses Wort, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Ihr Lieben, Saul ist das tragische Beispiel von berufen zu sein, aber nicht auserwählt. Berufen zu sein und verworfen. Und an diesem Beispiel können wir sehr viel lernen. Heute kommt das Beispiel und nächste Woche nehmen wir das andere von seinem Sohn. Das kriege ich heute nicht mehr alles rein. So, und wir fangen mal an. Saul wurde berufen zum König. Das beginnt in 1. Samuel 9. dort, das Volk suchte einen König, war ja mit Samuel nicht mehr zufrieden, weil seine Söhne nicht nach derselben Spur gegangen sind wie er. So, und dann suchte es ein Volk, das Volk Israel einen König. Sie wollten so sein wie die Heidennationen, ein König, der für sie die Kämpfe kämpft und so weiter und so fort. Und dann sagt Gott zu Samuel, als er zu ihm schreit, sagt er, nee, die Israeliten haben mich verworfen, nicht dich, aber ich gebe ihnen ihren König. So, und im Kapitel 9, 1. Samuel 9, 14, spricht Gott selbst, Jahweh spricht zu Samuel und erklärt ihm, wer dieser erste König in Israel sein soll und hat ihm mitgeteilt, dass er Saul erwählt hat. Ich mache das kurz jetzt. Er sagt ihm diese Dinge, auch bringt das zum Ausdruck, dass er diese Antwort Gottes ist auf dieses Suchen Israels nach einem König. So, und wie geht Saul mit dieser Berufung um? Mit Minderwertigkeit. Er kriegt diesen Ruf Gottes, ein König zu sein, das Volk zu führen, und er reagiert im Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen der geringen Stämme Benjamins? Warum sagst du immer solche Worte? Er war so mit Minderwertigkeit gefüllt, dass er auf diese Verheißung Gottes, auf diesen Ruf Gottes, der König Israels, des Volkes Gottes zu sein, reagierte er mit Minderwertigkeit. Das war so tief in ihm drin. Und das hat ihn leider bis zu seinem Tod nicht verlassen. Er war berufen und er reagiert nicht. Bin ich nicht, Benjamin war der kleinste Stamm, da gab es schon mal einen Vorfall, da wurden sie dezimiert. So, und da stak schon was drin in der Generationslinie dieses Stammes. So, und dann war er noch die geringste Sippe unter dem geringsten Stamm Israels. Also Gott sucht sich das Allergeringste aus, um es zu erheben. Amen. Und er war aber so von dieser Minderwertigkeit geprägt. Ihr Lieben, wir im Osten Deutschlands haben das in unserer Generationslinie. Der Fluch des Kommunismus, dieser Diktatur, hat aus den Leuten, die in der DDR aufgewachsen sind, eine manipulierbare, eingeschüchterte Masse gemacht. Minderwertigkeit, Unsicherheit. So, und wenn du hier aufgewachsen bist oder deine Eltern hier im Osten aufgewachsen sind, hast du das in deiner Blutlinie drin. Und du vielleicht spürst du das nicht ganz so, aber das hat mit deinen Verhaltensmustern zu tun. Oh, das kann ich nicht so und das geht nicht so. Und oh, balam, die Wessis da und mir, oh, ist hier, ne, der kleinste Stamm unter den Deutschen. Ganz so im Osten. Sagt er, diese Haltung muss raus, das ist nicht göttlich, weil wir eine neue Schöpfung in Christus sind. Wir haben eine andere Identität. Wir sind in Christus, haben wir den Ruf zum königlichen Herrschen. Amen. Wie Saul. Wir haben denselben Ruf erhalten, weil unser Gott, unser Vater ein König ist, sind wir königlich berufen. Amen. Auch wenn wir so ganz aus dem Osten kommen. Der Herr hat mich da viel gelehrt in diese Richtung, deswegen kann ich davon reden, dass der Herr ihn wirklich freisetzt davon oder dabei ist, freizusetzen. Amen. So, er reagiert mit Minderwertigkeit. Dann geht's weiter, Gott lässt nicht locker. Er übergießt ihn weiter mit Segnung. Gott hält an seinen Berufungen fest. Das nächste, was Gott macht, durch Samuel, Kapitel 10, Vers 1, er nahm die Ölflasche, goss ihn auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hatte ich nicht der Herr zum Fürsten über seinen Erbteil gesalbt. Also jetzt empfängt er noch die Salbung von oben durch Samuel, den Oberpropheten, von Gott, der König zu sein. Aber damit geht es nicht, ist es nicht Schluss, sondern Gott geht weiter und Gott ändert sein Herz und gibt ihm einen anderen Geist. Das ist das Einzige, wo ich das lese im Alten Testament, wo Gott jemanden das Herz verändert. Was eigentlich nur im neuen Bund möglich ist. Gott gibt ihm wirklich die Fülle des Segens, ein König zu sein. So lesen wir, ich nehme nur die einzelnen Verse raus, sonst dauert es zu lang. Dann Kapitel 10, Vers 6. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, dass du mit den Propheten weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. So, und Vers 9 und 10. Es geschah, als Saul sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz und all diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Das traf alles ein. Das heißt, Gott salbte ihn zum König, berufen zum König. Dann änderte Gott sein Herz, steht hier. Und dann sandte er ihn noch unter die Mitte der Propheten. Da kam der Geist Gottes über ihn. Im alten Bund konnte der Geist Gottes nur über einen Menschen kommen, nicht in einen Menschen. Sodass er sogar noch anfing zu prophezeien. Also da hat alles gekriegt. Da hat die Salbung, ein König zu sein. Er hat den göttlichen Ruf, die Salbung, ein König zu sein. Gott veränderte sein Herz. Der Heilige Geist kam auf ihn und er hatte sogar die Gabe der prophetischen Rede. Er hat eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und was hat Saul gemacht? Er empfing, ich hier dran geschrieben habe, er empfing natürlich alle Segnungen, weil das ist ja gut. Ne? Denn wenn du Segnungen empfängst, ist ja noch keine Herausforderung da, wo du diese Segnung einsetzt. Er hat das alles dankbar empfangen, das sollten wir auch tun. Jetzt geht es aber den Schritt weiter. Jetzt ein König muss ja dann auch mal regieren und seinen Auftrag erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Weil Gott salbt nicht, damit es uns nur gut geht. Denn Gott salbt uns für den Dienst. Amen. Genauso hat Gott uns gesalbt, als Könige und Priester einen Dienst zu tun. Und das geht immer um andere. Jetzt kam der Tag der Einsetzung und wurde ganz Israel zusammengerufen. Gehen wir weiter im Kapitel 10. Ganz Israel wurde versammelt und dann durch Los wurde dann Benjamin getroffen, dann seine Sippe, dann sein Vater. Und Vers 21 steht hier, und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Könnt ihr euch das vorstellen? Samuel ruft das ganze Volk zusammen, weil dieser Saul, den er vorher gesalbt hat, soll jetzt nur öffentlich eingesetzt werden. Dann sind alle Israeliten da, außer dem zukünftigen König. Seht ihr das? Was diese Minderwertigkeit und diese Unsicherheit in ihm bewirkt hat? Da fragten sie den Herrn weiter, da haben sie den Samuel, befrag mal Gott, wo ist denn der zukünftige König? Na, sag uns bitte mal, Herr, wo ist er denn? Und da sagt Gott, Vers 22, der Herr aber antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Also bei den Ausrüstungsgegenständen oder bei dem Versorgungswagen. Er hat sich hinter den Versorgungswagen, den Ausrüstungsgegenständen, wir würden sagen, er hat sich in der Gartenlaube versteckt. Bei den Gartengeräten. Versteht ihr? Da zukünftig, der Prophet war da, das Volk war da. Die wollten ja alle den König. Und der König hat sich in der Gartenlaube versteckt, wo es an seine Einsetzung kam. Eigentlich ist es ja die Ausrüstung mit Kraft, die Einsetzung vom Heiligen Geist in dieses Amt. Er müsste eigentlich total vorbereitet gewesen sein und sich freuen. Ne, er hat sich versteckt. Was hat ihn in diese Gartenlaube gebracht? Seine Unsicherheit und seine Minderwertigkeit und seine Furcht. Er hat sich versteckt. So, dann hat man ihn natürlich gefunden, dank der prophetischen Gabe. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Also es ist ungefähr so, Siegfried und ich, ja. Das bei den Kindern. So, wenn wir uns mal nebeneinander stellen würden, er überragt mich eines Haupteslänge. Es hat aber nichts mit Saul zu tun, mit Siegfried, ne? So. Aber die Israeliten der damaligen Zeit waren laut Berichten, Statistiken, Ausgrabungen ungefähr ja, unsere Größe. Wir hätten dort voll reingepasst. Die Kämpfer Israels, ne? Halleluja. So, also so zwischen 1,65 Meter, also zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter war so die durchschnittliche Größe eines Israeliten. Und Saul überragt, Gott hat ihnen ja schon den König rausgeschaut, der über alle drüber schauen konnte. So ein stattlicher Mensch, ein junger, ein größer wie alle anderen. Aber das Herz war nicht angepasst an die Größe. Und viele Menschen, die sich groß gebären in der Gesellschaft, na, Geschäftsleute und was weiß ich alles, die groß ausschauen, Politiker, haben in sich so viel Unsicherheit, Minderwertigkeit, die verdeckt wird durch verschiedene Dinge. Die brauchen alle Jesus. Denn nur in Jesus hast du eine gefestigte Identität. Amen. So, dann überragte er sie um Haupteslänge. Natürlich hat man dann ihn eingesetzt als König. Aber wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir? Gott gibt dir genauso den Ruf, ein König und Priester zu sein. Gott hat dich mit dem Heiligen Geist gesalbt, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Person des Heiligen Geistes, dieses halb Feuer, halb Herrlichkeit wohnt in dir. Du hast Gemeinschaft mit Gott selbst im Heiligen Geist. Er kommt nicht nur auf dich wie bei Saul und geht wieder. Gott hat dir dieses veränderte Herz im neuen Bund gegeben, dass Christus in dir wohnen kann. Und dann erwartet er von dir, dass du das auch einsetzt, dass du anfängst, als König zu herrschen und zu dienen. Und wenn es dahin kommt, wo sind wir zu finden? In der Gartenlaube oder im Dienstfeld? Das ist die gute Frage, die man sich mal stellen sollte. Und deswegen musst du mit deiner Unsicherheit, Minderwertigkeit, Furcht, Ablehnung, mit diesen ganzen Dingen umgehen, weil das hält dich in dieser Gartenlaube. Bei aller Berufung gibt es so viele Christen, die sind den Weg gegangen, die haben Buße getan, die haben an Jesus geglaubt. Die nehmen die ganzen Segnungen mit, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die reden in neuen Sprachen. Aber wenn es darauf ankommt, als König zu herrschen und als Priester einzutreten, sind sie in der Gartenlaube. Und dann kommt ein prophetisches Wort und der Herr holt sie raus. Aber was sich nicht verändert hat, ist das Innere. Gott hat zwar hier sein Herz verändert, ich weiß nicht, was er da an ihm gemacht hat, aber das ging nicht so tief rein. Gott hat Mögliches getan an Saul, aber Saul hat festgehalten an dieser Minderwertigkeit und Unsicherheit. Die war so tief in seiner Persönlichkeit verwurzelt, von der Generation her, dass er nicht davon losgekommen ist. Und das Einzige, was dich befreit und uns befreit von dieser Unsicherheit, Minderwertigkeit, von diesem Stolz, von dieser Furcht, von dieser Ablehnung, ist das Kreuz von Jesus Christus von Nazareth. Amen. Nur das Kreuz von Jesus Christus kann dieses innere Krebsgeschwür, was seit dem Sündenfall in der Generationslinie der Menschheit ist, ich sage es nochmal, Stolz, Unsicherheit, Minderwertigkeit, Ablehnung, Furcht, Selbstschutz, Scham. Nur Jesus kann durch das Kreuz es rausnehmen. Und du schaust nicht mehr auf dich, sondern du schaust auf ihn, weil er ist unser Vorbild. Amen. Der Blick eines geistlichen Christen schaut weg von sich selbst, sondern schaut auf das Kreuz, alles ablegen und schaut auf Jesus, ihm nachzufolgen. Amen. Unsere Identität sind nicht mehr wir in unserer alten Natur. Unsere Identität ist jetzt in Christus und Christus in uns. Amen. Und so müssen wir lernen, umzudenken, Buße und entsprechend zu handeln. Und es fällt uns, die wir hier im Osten aufgewachsen sind, manchmal gar nicht so leicht, weil wir so tief in diesen Dingen verwurzelt sind. Aber der Herr macht uns frei und setzt uns in den Dienst. Amen. Aber nochmal die Frage, wo sind wir zu finden, wenn es an das Dienen geht, an das Herrschen, an das Regieren? Gott sucht Söhne und Töchter, die gelernt haben, mit ihm zu herrschen und zu regieren, jetzt in dieser Zeit. Frei von Unsicherheit, frei von Minderwertigkeit, frei von Furcht. Das bedeutet frei von Stolz. So, man hat ihn tatsächlich dann eingesetzt. Dann kam der nächste Punkt. Vers 26, 27, das habe ich so hier, Ablehnung beschrieben, hier an der Seite geschrieben, da unten drunter. So, dann geschieht das wieder, sind viele, folgten ihm nach mit ganzem Herzen, Vers 26. Aber etliche Söhne Belials sprachen, wie sollte der uns retten, Vers 27. Und sie verachteten ihn, brachten ihm keine Geschenke. Doch er tat, als hörte er es nicht. Da waren Leute, die sind ihm willig nachgefolgt, die haben gesagt, ja, du bist unser König. Und dann gab es welche, die haben natürlich gesehen, dass die den aus der Gartenlaube rausholen mussten. Da haben wir gesagt, wenn dein Kopf größer ist wie wir, aber da hat sich ja versteckt. Wie sollten der uns hier von den Philistern befreien oder uns helfen? Also, die haben ihn verachtet. Und Saul hat einfach getan, als würde er es nicht hören. Hat es ignoriert. Und das kannst du als König nicht machen. Das geht nicht. Damit, du musst Autorität zeigen. So, und das ist jetzt nicht auf Menschen bezogen, sondern wenn du eingesetzt bist oder Gott beruft dich als König und Priester vor ihm, du hast immer, ich rede hier von geistigen Mächten, geistige Mächte, die mit dir sind, die Engel, die ermutigen dich, die sagen, geh in den Wegen des Königs, geh in den Wegen deines Vaters. Und dann hast du Söhne Belials. Belial ist einer der Starken über Amerika zum Beispiel, ist ein hoher dämonischer Engelsfürst. Und er hat auch seine Söhne und die sprechen zu dir. Und die verachten dich. Und die sprechen zu deinen Gedanken und sagen und erinnern dich wieder an deine Minderwertigkeit und Unsicherheit. Ich sage, was willst du denn? Guck mal, wo du vor kurzem warst, in der Laube. Und jetzt willst du ein König sein, willst du ja ein Land regieren. Die Söhne Belials greifen dich in deinen Gedanken an, und zwar permanent. Und sobald du sie ignorierst und so tust, als ob die nicht sprechen, gewinnen sie Macht über dich und schüchtern dich noch mehr ein und geben dir eine Bestätigung für deine Minderwertigkeit und Furcht. Diesen Söhnen Belials musst du als König widerstehen. Und das ist deine erste Amtshandlung als König in Christus, in seiner Identität. Herrsche über deine Gedanken. Herrsche über die Söhne des Belials. Übe permanent die Herrschaft aus und sag, ich bin in Christus, eine neue Schöpfung. Gott ist mein Vater, Jesus mein Bruder, der Heilige Geist, dieses Feuer, Licht, Heiligkeitswesen lebt in mir. Raus in Jesu Namen. Ich habe eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe eine neue Identität. Das ist die nächste Frage, die du dir stellen darfst heute. Ignorierst du die Söhne Belials? Tust du als hier Saul tat, als hört er es nicht? Du musst ihnen königlich widerstehen und sie rauswerfen. So, dann hat er natürlich auch Siege gehabt über die Ammoniter und so weiter. Er hat eine gute Zeit gehabt, Saul. Und in Kapitel 13 kommt die Prüfung. Gott prüft uns. Er prüft unseren Glauben, er prüft unsere Loyalität ihm gegenüber und unser Vertrauen. Und im Kapitel 13, vorher hat er einen grandiosen Sieg gehabt über die Ammoniter. Und es kann schon sein, wenn wir geistliche Erfolge haben, dass Gott uns als nächstes prüft. Gott ist so und ist ein Vater. So, und jetzt prüft er Saul in Kapitel 13. Da kommt nämlich eine riesen Schar von Philistern in das Land Israel. Und über diesen Kampf machen wir dann nächste Woche weiter, weil Jonathan hat das ganze Ding beendet, also siegreich, aber Saul hat total versorgt. Und da kommen Kapitel 13, Vers 5, die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen, 3000 Streitwagen, in manchen Übersetzungen stehen 30.000, das gab es in der Antike nicht, eine Armee mit 30.000 Streitwagen konnten die Philister niemals aufstellen, war unmöglich. Das wäre genauso, wie wenn so dieses kleine Land Liechtenstein 30.000 Panzer hätte. Also das geht nicht. Es waren 3.000 gewesen und das war schon viel. 6.000 Reiter und Fußvolk so viel wie der Sand am Meer. Es war eine Riesenarmee und die Armee von Saul bestand aus 3.000 Israeliten. 2.000 mit ihm und 1.000 mit Jonathan. Also Saul stand mit 3.000 israelitischen Kämpfern einer haushohen Übermacht gegenüber. Allein schon die Reiter waren doppelt so viel wie seine Armee. Da noch 3000 Streitwagen, auf jedem Streitwagen stehen 3 Personen. So, da kommst du schon auf 15.000. Und dann noch Kriegsvolk, Fußvolk, so viel wird das sein, dann mehr. So, versetz dich mal die Lage von Saul. Du stehst so einer gewaltigen Heeresmacht gegenüber. Das gleicht einem Himmelfahrtskommando, dort in den Krieg zu ziehen. Aber sie mussten ja Israel verteidigen. Ein König muss in den Krieg. Und vorangehen, Vorbild sein und das Land verteidigen. Dann ging das weiter. Die Philister kamen immer näher und bevor das Volk Israel in den Krieg zog, war erst Samuel eingeladen, um dem Herrn zu opfern, um vom Herrn Segen zu erbeten für den Kampf. Denn ohne den Beistand des Propheten, beziehungsweise durch den Propheten, den Beistand des Herrn, war Israel nicht in der Lage, dieser Übermacht zu widerstehen. So, und der Samuel, der kam nicht. Der kam einfach nicht. Die Übermacht war da, die Israeliten waren 3000 und diese Zahl schrumpft auf 600. Von diesen 3000 gingen jeden Tag welche. Die haben gesagt, da hat es doch keiner im Griff hier. Der Samuel kommt nicht, der Saul hat es nicht im Griff. Und dort, ich sehe schon hier die Rauchwolke dieser Streitwagen. Und da steht hier, die Israeliten haben sich versteckt. In Höhlen, Dickichten, Felslüften, Gewölben und Zisternen. Und etliche Hebräer gingen auch über den Jordan in die Stammesgebiete von Gad und Gilead, also heutigen Jordanien. 7 Tage lang ließ sich Samuel nicht sehen. Und dem blieben am Ende 600 Mann. Das ist ein kleines Häufchen gegen so eine Riesenarmee. Aber dort, in diesen Situationen, prüft uns der Herr. Wo unsere Situationen eher schlechter werden wie besser, wo uns alles, wo Menschen uns verlassen, wo Dinge uns verlassen, Finanzen wegfließen, irgendwas, wo man denkt, Gott, komm doch endlich mal. Wenn du nie kommst, wird es hier ein großes Desaster. Aber Gott kommt nicht. Ganz bewusst nicht. Er prüft unseren Glauben und er prüft unser Vertrauen. Und aus diesem Glauben und Vertrauen prüft er unseren Gehorsam. Und er prüft, ob wir ihn kennen. Weil Gott ist ein Bündnisgott. Das war beim Volk Israel so, es war das Bündnisvolk. Und es hat Bündnisverheißung von Gott bekommen. Bei Fluch und Segen, 5. Mose 28, Vers 7 steht, dass Gott wird vor ihnen her die Feinde schlagen und einer schlägt 1000. Und wenn du dieses Wort, dieses Verheißungswort aus 5. Mose 28, 7 wörtlich nimmst, dann hätten die 600 Mann 600.000 schlagen können, weil Gott vor ihnen hergeht. Dann wären die 600 Mann immer noch in einer Überzahl gewesen im Geist, weil Gott ihnen verheißen hat, ihr seid mein Bündnisvolk, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, mich liebt von ganzem Herzen, werde ich vor euch, Herr, eure Feinde vertreiben. Und einer von euch schlägt 1000. Aber hier sehen wir, dass Saul Gott nicht kannte. Er kannte seinen Bündnisgott nicht. Er hatte keine Beziehung zu ihm. Und das war sein Problem. Er wusste nicht, wer sein Gott ist. Er vertraute seinen Verheißungen nicht. Was machte Saul? Er machte etwas, was er nie machen durfte. Er selbst nahm die Räucherpfanne hier und brachte dieses Rauchopfer da. Dieses war nur den Priestern vorbehalten. Oder Samuel, das war ja nur Vorbild von Jesus, ne? So König, Priestern ein. Es war Saul, sollte herrschen, der Priester bringt die Opfer. Und weil Samuel nicht kam, und die Leute liefen immer mehr weg, hat er gesagt, jetzt nehme ich die Sache mal selber in der Hand. Wer hat es auch so gemacht? Sarah und Abraham. Weil Gott nicht kam mit dem verheißenen Sohn. 25 Jahre mussten sie warten. Griffen sie zur Räucherpfanne, in diesem Sinne zur Hagar. Ne? Also hier Saul zur Räucherpfanne, Abraham griff zur Hagar, um im Fleisch einen Sohn zu zeugen. Und der macht Israel Probleme bis zum heutigen Tag. Nach Erfolg kommt Prüfung. Gott ist ein Vater. Er prüft uns, ob wir auch in schwierigen Situationen ihm vertrauen. Und Gott hält bewusst den Samuel hier zurück. Und Gott hält bewusst sein Eingreifen, seine Wirkung, seine Segnung, sein Reden zurück. Aber er kommt nie zu spät. Er kommt manchmal in der letzten Sekunde, um unser Vertrauen zu prüfen, um zu testen. Es ist nicht, dass Gott nicht kann. Es ist Gottes Test. Und Saul hat diesen Test nicht bestanden, weil in seinem Herzen diese Unsicherheit war, diese Minderwertigkeit, diese Furcht, keine gefestigte Identität, er kannte Gott nicht. Und sobald er das Opfer darbrachte, kam Saul hinterm Busch vor. Samuel, hinterm Busch vor. Das ist wirklich so. Saul sprach, bringt mir die Opfer, und er brachte das Opfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Er hätte brauchen bloß noch Ein paar Minuten warten, wäre Samuel gekommen. Aber in ihm war diese Furcht, wenn ich jetzt nicht das selber in die Hand nehme, ich nicht selbst in die Hand nehme, laufen mir noch die 600 Mann weg. Da stehe ich alleine hier mit meinem Sohn. Und Samuel, wie war, waren wir jetzt hier? Prüfung, also Unglauben, Ungehorsam und Furcht war in seinem Herzen und das kommt aus dieser nicht gefestigten Identität, erkannte Gott nicht. Und Samuel sprach zu ihm, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat er Israel geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was er dir geboten hat. So. Und was bedeutet das? Hätte er Gott vertraut, hätte er gesagt, Gott, du bist unser Bündnisgott. Du hast in alten Zeiten bei Josua mit einer Minderheit ein ganzes Land eingenommen. Du hast vor Josua her diese dämonischen Engelsfürsten gekillt, platt gemacht und das Volk hat das Land eingenommen. Dann kamen die Richter und wenn ein Richter aufstand, denk mal an Gideon, mit 300 Mann hat er schon mal so eine Übermacht besiegt. Und nicht mit Schwert und Spieß, sondern mit Schofar, gut, ne, dass wir länger da haben, mit Schofar und einem Krug in der Hand und einer Fackel. Gegen das Herr der Midian nieder. Saul wusste aus der Geschichte, wer Gott ist und dass er mit einem Mann und ein paar Leuten dazu eine Riesenarmee schlagen kann, weil Gott auf ihrer Seite ist. Und Gott hätte sein Königtum bestätigt auf ewig, wenn er Gott vertraut hätte. Das heißt, aus der Nachkommenschaft von Saul werden dann die Könige Israels hervorgegangen. Das heißt, sein Sohn Jonathan, dann die Söhne Jonathans und so weiter. Es hätte die Königslinie über Saul, wäre dann in Israel entstanden. Aber weil er hier nicht auf Gott vertraut hat, er hat den Test nicht bestanden, weil in seinem Herzen die Dinge waren. Er war nicht fest in der Identität, er kannte Gott nicht. Test nicht bestanden, so wird ihm das Königtum entrissen. Und hier deutet Gott schon an, dass ein anderer König werden soll, sprich David. Aber er blieb weiterhin noch König. Gott sagte ja nur, deine Nachkommen werden keine Könige sein. Du schon noch, aber deine Nachkommen nicht mehr. Und Gott vertraute ihm. Gott hat ein weites Herz. Ja? Wenn wir auch die Tests nicht bestehen, gibt er uns eine neue Chance. Und genauso war es bei Saul. Test nicht bestanden, Gott, ein guter Vater, gibt ihm die neue Chance, Gott gehorsam zu sein, indem er ihm einen Auftrag gibt. 1. Samuel 15, 1 bis 3, da sagst du, so jetzt gehst du hin und jetzt schlägst du Amalek. Amalek hat dem Volk Israel so viel Böses getan in der Wüste. Jetzt gehst du hin und vollziehst den Bann an den Amalekitern. So, Samuel geht, hat einen Sieg, aber er vollstreckt nicht den Bann, sondern hat das Beste von der Beute behalten und auch den König leben gelassen, den Agag. Und so kommt er mit, ich nenne es mal Teilgehorsam. Und Teilgehorsam, werden wir sehen, achtet Gott als Ungehorsam und Rebellion. So kommt er zu Samuel und Samuel sagt, oh oh. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Vers 22. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als Fett von Widdern. Denn er hatte so eine ganz fromme religiöse Ausrede. Er hat gesagt, oh, wir haben das Beste der Rinder und Schafe geschont, um Opfer darzubringen. Um es dem Herrn, deinen Gott in Gilgal zu opfern, Vers 21. Lest ihr, was Saul hier eigentlich sagt? Ich habe das zurückgehalten, um es deinem Gott zu opfern. Das bedeutet, Saul hatte keine Beziehung zu Yahweh. Er sagt zu Samuel, um es deinem Gott zu opfern. Er sagt nicht, um es meinem Gott zu opfern. Seht ihr? Keine Identität, er kannte Gott nicht, deswegen diese ganzen Dinge, obwohl Gott ihn mit Segnungen überschüttet hat. Und dann sagt Samuel, Ungehorsam ist wie Sünde der Wahrsagerei, Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Wir haben das von Pierre von uns in seinem Zeugnis gehört, wo alles drin war, in Okkulten und Freimachereien alles. Und Gott sagt aber, Ungehorsam ist eine ähnliche Sünde, wie sich mit Okkulten beschäftigen. Mit Freimaurerei in den Dingen. Und Gott widerspenstig zu sein, ist in den Augen Gottes wie Götzendienst, weil wir dann uns dienen und nicht ihm. Und weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat dich der Herr verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Jetzt war es mit ihm vorbei. Er hat den zweiten Test nicht bestanden. Und sind wir nicht auch manchmal so, oh Gott, wir haben doch alles für dich getan. Wir haben das und das gemacht. Wir haben doch deine Gebote befolgt. Und alles, was du wolltest, haben wir getan. Aber das und das und das. Ihr Lieben, vor Gott, es ist schon ein klares Wort. Hier siehst du, wie Gott ist in seinem Charakter. Teilgehorsam ist ungehorsam, ist Rebellion oder wie Götzendienst, Widerspenstigkeit und so weiter, in seinen Augen. Warum hat Saul das gemacht? Das lesen wir auch. Er gibt die Erklärung, und zwar im Vers 24, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, hat sie jetzt ein, tut Buße, dass ich den Befehl des Herrn deine Worte übertreten habe, denn ich fürchte, dass das Volk und gehorchte seiner Stimme. Er hatte Menschenfurcht in seinem Herzen. Weil die Leute, die mit ihm gezogen sind, haben gesagt, du wirst doch nicht die besten Schafe und Rinder, ne? Die wirst du doch nicht alle umbringen wollen. Die heben uns auf für uns. Dann sag mir zu Samuel, die gehen wir zum Opfer, aber dann zweigt man ein paar für uns ab. Und den Agag hier, diesen König, den nehmen wir als Trophäe mit, lebendig. Und der König fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und das ist krass. Das kannst du als König niemals tun. Du darfst nicht tun, was das Volk will. Du musst das tun, was dein Gott sagt. Und du stehst unter Autorität und du gibst diese Autorität weiter. Wenn du nicht unter Autorität stehst, kannst du keine Autorität ausüben. Und wenn du keine gefestigte Identität hast, dann hörst du auf die Menschen. Ist es nicht heute so? Unter vielen christlichen Gemeinden hören auf die Meinung der Leute und tun, was die Leute wollen. Machen Umfragen, gehen hinaus auf die Straße, wie stellst du dir einen christlichen Gottesdienst vor, damit ich da reinkommen kann? Natürlich, lassen wir das Thema, aber wir das nicht ausweiten, aber so ist das. Man sucht, den Menschen etwas gefällig zu machen. Man fürchtet den Menschen und nicht Gott. Und Menschenfurcht ist Götzendienst. Und es kamen heute viele Eindrücke und Worte kamen heute schon. Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit und Erkenntnis. Und daraufhin hat Gott ihn verworfen, dass er nicht mehr König sein soll. Vers 28, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israel von dir abgerissen, es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Gott verwirft ihn aufgrund dessen. Da kannst du sagen, okay, Saul geht jetzt auf die Knie, tut Buße, fleht Gott an um Vergebung. Nee, wisst ihr, was er macht? Er sucht die Anerkennung bei Menschen. Und das ist das Krasse. Da sieht man richtig, was in seinem Herzen ist. Nach seiner schon Ermahnung vom Herrn, nach seiner Verwerfung, spricht er im Vers 30, er spricht schon ein Bußgebet, er sagt hier, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Wieder sagt er, deinen Gott, nicht mein Gott. Und er sagt, okay, es tut mir leid, so eine Scheinbuße. Es tut mir leid, das war jetzt nicht in Ordnung, was ich gemacht habe, aber das kam nicht von Herzen. Was war in seinem Herzen? Er wollte geehrt werden vor den Ältesten Israels. Er wollte nicht, dass das rauskommt, dass er jetzt total daneben gelegen ist. Es wollte nicht, dass das ans Licht kommt, dass er jetzt verworfen ist von Gott. Sondern sagt, sag mal, du der große Prophet, du großer Mann Gottes, geh jetzt, obwohl ich wirklich hier versagt habe, geh jetzt bitte mit mir mit und ehre mich vor den ganzen Ältesten Israels. Menschenehre, Menschenanerkennung, das hat er gesucht. Damit hat er sein inneres Defizit von Unsicherheit, Minderwertigkeit gefüllt. Er war nicht gefüllt von Anerkennung Gottes. Er hat es auch nicht gesucht. Er war abhängig von der Bestätigung von Menschen. So diese Abhängigkeit von Menschen kam hier richtig toll raus. Amen. Sei frei von der Ehre von Menschen. Jesus spricht das so deutlich an. Johannes 5, 41. Das steckt nicht nur bei den Israeliten drin, sondern bei uns genauso. Und hier ermahnt Jesus die Israeliten, die ihm zuhörten. Und er sagt, Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht die Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Jesus sagt klar von sich, ich bin nicht abhängig von der Bestätigung oder Ablehnung von Menschen. Ich nehme keine Ehre von Menschen. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Warum? Wie hat Jesus das erkannt, dass die Israeliten die Liebe Gottes nicht in sich hatten? Die Liebe Gottes ist unsere Identität. Und Jesus sagt, ihr alle habt die Liebe Gottes, ihr habt die Identität Gottes, obwohl ihr das Bundesvolk Gottes, Jahwe, seid, habt die Liebe des Vaters nicht in euch. Jesus hat es sofort erkannt, weil eine mangelnde Identität, nicht geliebt von Gott, brauchen wir Anerkennung, Zuspruch von Menschen. Und Jesus setzt nochmal eins drauf, Vers 44, wie könnt ihr glauben, ihr könnt mir doch gar nicht glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Und so merken wir, wie Jesus das wunderbar hier zusammenfügt und er sagt, Liebe des Vaters im Herz hat Glauben zur Folge. Echte Identität im neuen Bundesvolk auch hat Glauben zur Folge. Wenn wir die Identität, die Liebe des Vaters nicht in uns haben, dann haben wir keinen Glauben und suchen die Ehre von Menschen und nicht die Ehre bei Gott. Denn wir bekommen Ehre von Gott, indem wir glauben und ihm vertrauen. Dann bekommen wir seine Bestätigung. Hebräer 11, 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, lass dich füllen von der Liebe Gottes. Sei sicher in deiner Identität. Nehme keine Anerkennung von Menschen. Wenn sie dich loben, sage danke. Aber sei nicht abhängig davon und suche die Ehre, die von dem alleinigen Gott kommt. Weil er wird dich in alle Ewigkeit ehren und bestätigen. Amen. Die Menschen, heute rufen sie Hosianna und morgen kreuzige ihn. Das haben sie mit Jesus gemacht und das machen sie auch heute noch. Die heute jubeln, zujubeln, kann es sein, morgen stechen sie dir ein Messer in den Rücken. Im Geist. Also sei nicht abhängig von ihm, sondern sei abhängig von Gott. Er ist immer für dich. Suche die Ehre von Gott und nicht von Menschen. So, und zum Schluss dann noch, es ist ein ganz tragisches Ende von Saul. Gott erwählt dann den David, das wissen wir alle, ne? Hat ihn dann eingesetzt und so weiter. Und wie reagiert Saul auf den David? Er reagiert mit Neid, Eifersucht, er vergleicht sich mit ihm, er hasst ihn und er will ihn umbringen. Er verfolgt ihn über Jahre. Und bis dann das Gericht über ihn kommt, auf den Bergen von Gilboa, da waren wir, sagen wir letztes Jahr im Februar, haben wir das alles mal angeschaut, da oben, ne, sind über die Berge von Gilboa gefahren. Kannst du dir dann mal vorstellen, was da abging, die Philister und Israel, Saul und so weiter, im Kampf. Auf diesen Bergen von Gilboa ist er dann gefallen und seine ganzen Söhne mit ihm. Also sein Königtum hat tatsächlich ein Ende gefunden, noch zu seinen Lebzeiten, aufgrund dieser Dinge. Und hier mit diesen Dingen kommen wieder die Dinge unserer Seele raus. Das ist so ein richtiges Muster, was du in unserer gefallenen Natur so deutlich wiederfindest. Minderwertigkeit, Unsicherheit, Stolz, Ablehnung, Furcht und dann dieses Untereinander, Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken, Vergleich, Hass, Bitterkeit, Rufmord. Darauf kommt auch heute das Gericht Gottes, weil Gott das überhaupt nicht mag. Und das Einzige, was uns davor befreit, und was uns bewahrt in Christus, weil man 1. Johannes 5, 18, der als Gott geboren ist, bewahrt sich selbst. Das Einzige, was dich in Christus bewahrt, ist das Kreuz. Amen. Das Kreuz bringt Freiheit, das Kreuz bringt Bewahrung. Amen. David tat es unwahrscheinlich leid dann, um Jonathan vor allen Dingen. Und David hat dann einen Fluch ausgesprochen über die Berge von Gilboa, dass dort kein Gras mehr wachsen soll, dass nichts gedeihen soll. Und dieser Fluch ist tatsächlich eingetroffen und wurde erst durch 1948, 49 durch Ben-Gurion, dem ersten Staatspräsidenten, Minister, wie man es nennt, von Israel, der ist auf die Berge von Gilboa hoch und hat diesen Fluch widerrufen. Den Fluch könnt ihr nachlesen, da steht im 2. Samuel dann, im 1. Kapitel. Und hat den Fluch widerrufen als Staatsoberhaupt Israels. Und wo wir jetzt oben waren, im letzten Jahr, im Februar, ist alles grün, wunderschöne Bäume. Du hast einen Ausblick nach Jordanien rein oder das Hinterland von Israel. Alles grün und blüht. Amen. Also, dieser Ben-Gurion, da kannte Gott. Und nach dem alttestamentlichen Verständnis. Und er hat diesen Fluch widerrufen und Gott hat es weggenommen. Wenn ein Mann herrscht, auf gottgemäße Weise, kommt Segen für ein Land. Amen. Also das jetzt mal auch, wir haben das mit eigenen Augen gesehen da unten. Amen. Aber nehmt ihr heute mal den Saul als warnendes Beispiel, dass es wirklich, Gott ist es ernst mit unseren Restsubstanzen, unserer alten Natur. Und so bin ich dankbar, dass wir nächste Woche eine Taufe haben. Und es ist schon deine Vorbereitung, Andrea. Das lässt du alles im Wasserbad der Taufe zurück. Du stirbst mit Christus. Du lässt das zurück, dieses alte Wesen. Und dann müssen wir uns in den Dingen der neuen Schöpfung, der neuen Identität bewahren. Amen. Und nächste Woche schauen wir uns mal das Beispiel von Jonathan an, und weil er ganz anders reagiert hat. Obwohl er der Sohn von Saul war und in seiner Blutslinie, Generationenlinie, dasselbe drin war. Aber jemand, der Gott kennt, trennt diesen Fluch der Generation, wird frei. Amen. Und handelt ganz entgegengesetzt. Amen. So, aber müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, dass wir frei werden von den Dingen, damit wir dann in das Neue in Christus hineinkommen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte, Herr. Du bist ein guter Vater, du erziehst uns, du salbst uns, du segnest uns, du übergießt uns mit all den reichen Segen, den du in Christus für uns hast. Vater, wir haben es auch empfangen. Danke. Aber ich bete, Herr, dass wir lernen, mit diesen Dingen zu arbeiten, dass wir berufen sind und auserwählt. Denn du schaust, wie wir damit umgehen. Herr, dass du uns rausholst aus der Gartenlaube, Herr, dass wir uns in den Dienst stellen lassen von dir. Dass wir lernen, über uns selbst zu herrschen, über die Dinge der alten Natur und uns bewahren in Christus. Und Vater, gib uns die Gnade, dass wir die Tests auch bestehen, wenn wir jetzt vielleicht persönlich in einer Testsituation drinstehen, uns drin befinden, wo wir denken, Gott, wann kommst du denn endlich? Und Samuel steht doch schon hinterm Busch. Herr, setze diesen Glauben in uns frei, dir zu vertrauen, auch wenn eine Übermacht gegen uns ansteht. Und gib uns die Gnade zu herrschen über die Söhne Belials, alle Gedanken des Teufels und der Mächte der Finsternis zurückzuweisen, sondern unsere Bestätigung kommt aus dem Wort Gottes, von Gott im Vater. Und das ist die Wahrheit. Und davon wollen wir uns nähren. Heiliger Geist, ich bete, Herr, dass du diese Worte weiterarbeiten lässt in uns, dass du das versiegelst, salbst, das Wort, Herr, dass es bedeckt bleibt, dass die Satan es nicht stehlen kann, sondern unter dein Blut kommt, Jesus, und dass du uns in dir bewahrst. In Jesu Namen. Amen.